Hallo, liebe Krimnerds, und willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Krimschnack, nämlich der, wenn man so will, eigentlich ersten Folge unseres Krim-Talk-Formats, bei dem wir ja Kriminologen und Kriminologinnen interviewen zu ihrem Werdegang und zu ihren Jobs. Und ich habe mich mit einer Kriminologin getroffen, die gleichzeitig auch eine sehr gute Freundin von mir ist, nämlich mit Judith Hauber. Und wir beide haben uns in ihrem Büro im LKA in Hamburg getroffen. Und ja, sie hat mir Rede und Antwort gestanden zu ihrer Person, zu ihrem Hintergrund, zu ihrem Job und zu den Besonderheiten. Aber wir haben auch über vieles andere geplaudert. Und ich finde, es ist insgesamt ein wirklich informatives und auch teilweise lustiges Gespräch geworden. Sie war eine ganz tolle Gesprächspartnerin. Ja, und ich hoffe, das macht euch genauso viel Spaß wie mir, dabei zuzuhören. Ich würde sagen, wir hören einfach mal rein. Ja, hallo, ich sitze hier zum Krim-Talk mit einer ganz lieben Freundin von mir und ich freue mich so sehr, dass wir es endlich geschafft haben, uns hier mal zu einem Plausch zusammenzufinden, weil sie nämlich eine wirklich, wirklich interessante Gesprächspartnerin ist und das werdet ihr auf jeden Fall im Laufe dieses Gesprächs merken, da bin ich mir ganz sicher. Und ich würde sagen, wir starten auch einfach direkt rein. Und zwar vielleicht mit der allerersten Frage, wer bist du eigentlich?
Gott, Judith, da wirst du gleich mit den existenziellen Fragen loslegen. Genau, ich bin Judith Hauber. Ich habe Kriminologie und im Bachelor vorher Politikwissenschaften studiert und bin jetzt wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Kriminologischen Forschungsstelle bei der Polizei in Hamburg.
Genau. Das heißt, du bist Kriminologin, deswegen sitzt du mir zum Krim-Talk ja auch gegenüber und du arbeitest für die Kriminologische Forschungsstelle hier bei der Polizei in Hamburg. Und dazu kommen wir auch gleich noch. Ich weiß, das interessiert jetzt wahrscheinlich wahnsinnig viele von euch, was es damit auf sich hat und was da genau dahinter steckt. Aber vielleicht ganz kurz vorab, also Judith und ich, wir haben gemeinsam diesen Kriminologie-Master hier in Hamburg studiert, daher kennen wir uns beide uns auch. Und Judith, an dich die Frage, ich weiß nicht, ob ich dich das jemals schon mal gefragt habe, aber jetzt in dem Rahmen, vielleicht magst du es kurz erzählen. Also wie bist du denn zur Kriminologie gekommen? Also warum hast du in irgendeiner besoffenen Studentennacht gedacht, so, ah ja, Kriminologie im Aufbaumaster, das ist genau mein Ding.
Boah, also wenn es eine besoffene Nacht war, erinnere ich mich nicht mehr so dran. Also das ist irgendwann während meinem Bachelorstudium entstanden. Ich hatte eigentlich, total absurd, das Bachelorstudium in Politikwissenschaft angefangen mit der Absicht, danach auch einen Master in Friedens- und Konfliktforschung zu machen. Und habe deswegen in Marburg schon meinen Bachelor gemacht, wo es das auch als Master gibt. Und habe dann im Nebenfach auch schon ein bisschen Friedens- und Konfliktforschung gemacht. Und das hat mich dann irgendwie nicht so gepackt. Und stattdessen hatte ich dann auch noch im Nebenfach so ein paar Jura-Vorlesungen und da war auch Kriminologie dabei und das hat mich dann irgendwie so überraschend gepackt und so bin ich dann zur Kriminologie gekommen tatsächlich, genau.
Ja, interessant. So schnell kann es dann eben gehen, ne? Also es war bei mir im Prinzip genauso und du hast dich dann genau wie ich auch für den Master hier in Hamburg entschieden, den es ja in der Form bald leider nicht mehr geben wird, aber zumindest zu unserer Zeit gab es ihn noch. Ein Glück. Meine nächste Frage bezieht sich so ein bisschen darauf, also du hast dich ja während des Studiums und auch in den letzten Jahren deiner beruflichen Laufbahn sehr viel mit dem Thema Kriminalität, abweichendes Verhalten und allem, was da so dazugehört und auch mit polizeilichem Handeln auseinandergesetzt. Inwieweit hat sich das bei dir so auf den Konsum von Medien ausgewirkt? Also Filme oder auch True-Crime-Formate oder so Krimis? Kannst du sowas überhaupt noch gucken?
Oh, das ist eine total schwierige Frage, weil ich überhaupt gar kein Krimi-Fan bin. Ich habe weder früher noch heute großartig Krimis geguckt. Nicht wirklich ein Tatort-Fan, was natürlich hier fast schon ketzerisch ist. Ich gucke tatsächlich, also ich gucke nicht so Krimis, aber ich gucke so ein paar Polizeiserien und da guckt man tatsächlich schon anders drauf. Einfach dann auch aus so einer polizeiwissenschaftlichen Sicht, was man ja so als Untersparte der Kriminologie sehen kann. Aber also ich würde schon sagen, dass man mit einem entsprechenden Background einfach Kriminalität schon ganzheitlicher irgendwie versteht und nicht nur so die reißerischen Headlines, die sich vielleicht auch in solchen Sachen gut dramatisieren lassen.
Ja, mal abgesehen davon, dass ja in deutschen Krimis dann immer so nach Vorbild der USA, ne, und dann irgendwie der Staatsschutz dann irgendwie Ermittlungen übernimmt und ach, keine Ahnung, also so absurde Dinge. Aber ich finde ja auch, wenn man jetzt mal länger an so einer Behörde gearbeitet hat, finde ich auch so Kleinigkeiten, wie wenn sie dann sagen, wir müssen dieses Handy auswerten und am nächsten Tag haben sie da irgendwelche Ergebnisse auf dem Schreibtisch.
Irgendwie, oder wenn sie dann irgendwie, okay, zoom da noch rein, ah, okay, und dann sehen sie irgendwie die absurdesten DNA-Spuren irgendwo noch rumliegen oder irgendwie können alles irgendwie super nah ranzoomen und haben total das gute Beweismaterial, ja.
Da ist man dann vielleicht so ein bisschen desillusioniert, wenn man länger an der Materie gearbeitet hat.
Ja, was heißt desillusioniert, aber man versteht halt einfach auch ein bisschen mehr die Strukturen, in denen Ermittlungstätigkeit, ne, oder generell Polizeiarbeit irgendwie in die das eingebunden ist. Und dass halt einfach bestimmte Sachen eben nicht einfach so gehen, ne, dass es einfach immer wieder, ne, strukturelle, finanzielle, personelle, generell Ressourcenbeschränkungen gibt, mit denen halt einfach so eine Behörde immer zu kämpfen hat.
Ja, voll. Und weil du es gerade angesprochen hast, wie ist es denn so für dich mit so Bildschlagzahlen, wenn es heißt, oh, die Jugendkriminalität auf einem Allzeithoch oder alles wird immer schlimmer, also sowas in die Richtung.
Also,
was macht das mit dir?
An der Bild-Zeitungsschlagzeile gehe ich bevorzugt so vorbei, dass ich sie nicht lese, einfach damit ich mich nicht aufregen muss, weil es ist tatsächlich so, gut, das ist halt das, was ich schon gemeint habe, ne? Irgendwie, wenn man Kriminalität ganzheitlicher versteht, dann ist dieses Reißerische und Dramatische halt einfach
nervig.
Ja, nervig.
Sagen wir doch, wie es ist.
Albern bis nervig, ja.
Du wirst ja gleich noch so ein bisschen davon erzählen, womit du dich beruflich beschäftigst. Aber gibt es auch kriminologische Themen, die dich eher ja, privat interessieren, also die mit deiner Tätigkeit gar nicht direkt zu tun haben, sondern die du vielleicht privat in deiner Freizeit dann auch recherchierst oder mit denen du dich irgendwie befasst?
Nee, tatsächlich. Nee, also ich bin jetzt nicht so beim Weißen Ring tätig oder sonstigen Sachen, das... Ja, klar, gibt's auch, ist auch total bewundernswert, wenn man da seine Zeit noch irgendwie investiert, aber nee, das sind dann nicht so die Kriminalitätsthemen.
Was sind das sonst für Themen, möchtest du sagen?
Ja, ich kann schon sagen, also es gibt bei der Stadt Hamburg tatsächlich so ein behördenübergreifendes Netzwerk für Gleichstellung und Kulturwandel. Also da sind quasi aus allen Behörden irgendwie Leute unterwegs, die diese Themen halt vorantreiben wollen und das ist so eine Bottom-up-Bewegung, da bin ich mehr aktiv. Wo ich sagen muss, das ist aber auch tatsächlich einfach auch nice, dass es eben nichts mit Kriminalität per se zu tun hat, sondern einfach auch mal irgendwie was ganz anderes ist, wo man irgendwie sich auch noch einbringen kann.
Ja, das kann ich voll verstehen. Man braucht da vielleicht auch so eine Art Ausgleich dann mal, ne? Hast du sonst irgendwelche weirden Hobbys? Strickst du?
Nein, ich weiß nicht, was ist ein weirdes Hobby?
Okay, ja, zugegeben, ich finde irgendwie alle Hobbys weird. Ich finde Menschen weird, die neben dem Beruf noch Hobbys haben können. Nein, Gott.
Okay, also ich meine, außer jetzt so bestimmte Sportsachen, also ich boxe so, das könnte man als Hobby bezeichnen. Ich weiß nicht, wie weird oder nicht weird das ist. Für mich kommt das nicht. Ich glaub, das ist weird. Ansonsten gucke ich viel zu viel Serie, was auch wahrscheinlich kein ausgefallen weirdes Hobby ist, aber auf jeden Fall eins, wofür ich schon manchmal ein schlechtes Gewissen habe, für das Ausmaß, das es in meinem Leben annimmt.
Welche Serien sind das? Hast du da noch einen guten Tipp?
Oh Gott, alles.
Echt? Bist du so ein Binge-Watcher?
Ja, ich bin ein richtiger Binge-Watcher. Aber meine absolute Lieblingsserie, weil sich das jetzt hier unterbringen soll, mal gucken, ob es den Cut schafft. Aus der letzten Zeit ist zum Beispiel Ted Lasso. Und das ist eine Serie über einen amerikanischen Football-Trainer, der dann als Fußballtrainer in einem Londoner Fußballverein angestellt wird, ohne was über Fußball zu wissen. Und ich bin überhaupt kein Fußballfan und eigentlich ist Fußball auch nur das Setting. Eigentlich ist es eine Serie über Freundschaft, würde ich sagen. Von daher, kleine Serienempfehlung nebenbei, aber es ist jetzt auch, es passt nicht, ist off-topic.
Ach, das macht ja nichts. Aber ich lerne noch ganz neue Dinge über dich.
Ja.
Okay, interessant. Also dann bist du privat gar nicht so kriminologisch unterwegs. Ist nicht schlimm, wollen wir dir nicht vorwerfen. So, gehen wir jetzt einfach mal galant drüber weg und kommen mal zum nächsten Thema. Genau, der Studiengang hier in Hamburg, der Masterstudiengang in internationaler Kriminologie, der wird ja nun abgeschafft, wie du sicherlich auch gehört hast. Da ist ja nur die Luft raus oder das Geld raus, was auch immer. Jedenfalls, wenn du jetzt die Möglichkeit bekämst, so einen Studiengang neu zu konzipieren, also irgendwie neu aufzuziehen. Was wäre dir da besonders wichtig? Wie würdest du das angehen? Also du hast ja diesen Studiengang selber belegt. Vielleicht, weiß ich nicht, hast du ad hoc so Ideen oder irgendwas, was dir vielleicht schon während deiner Studienzeit so aufgefallen ist, wie du sowas vielleicht aufziehen würdest, wenn du könntest?
Ja, stimmt, interessante Frage. Habe ich mir tatsächlich auch schon mal Gedanken darüber gemacht, weil ich weiß noch, auf der Eurocrim letztes Jahr, als das gerade so angefangen oder also als es gerade deutlich sich abgezeichnet hat, dass er abgeschafft wird, saß ich da noch mit Peter Wetzels, der ja irgendwie Juraprof ist in Hamburg oder der Kriminologieprof ist in Hamburg. Und da haben wir noch drüber geredet, wie man das vielleicht retten könnte und wie man das so ein bisschen anders aufbauen könnte. Und habe da auch noch gemeint, prinzipiell erstens, was natürlich Geld bringt, aber wahrscheinlich auch mehr das Interesse weckt, ist, wenn man das ein bisschen praxisnah einfach gestaltet. Ne? Ich meine, es ist super schade um die kritische Kriminologie. Und ich will auch gar nicht sagen, dass sie nicht ihre Daseinsberechtigung hatte oder immer noch hätte, wenn es nicht abgeschafft worden wäre, ne? Oder sich selbst abgeschafft hätte, je nachdem, wie man das jetzt sehen möchte oder wie ich. Aber ich glaube, dass man viel machen könnte oder auch auf ein breiteres Publikum treffen würde, wenn man ein bisschen mehr sich an der Praxis orientieren würde, ne? Und ich meine, du guckst ja jetzt auch viel rum, eben auch mit deinem Podcast, okay, was machen jetzt eigentlich auch, ne, Absolventinnen von so einem Studiengang? Und viele gehen natürlich, ne, auch in so einen Compliance-Bereich oder sonst was. Viele sind dann bei verschiedenen Forschungseinrichtungen und so, aber gerade auch so, ne, Sicherheitsbehörden oder, ne, Justiz, Polizei und so als Abnehmer von Absolventinnen aus so einem Bereich, da würde man wahrscheinlich schon nochmal mehr von einer gewissen Praxisnähe profitieren. Zum Beispiel, was ich super interessant finde, sind zum Beispiel verschiedene Polizeiansätze, ne? Was wäre eigentlich moderne Polizeiarbeit und so? Ich finde, das kommt so ein bisschen, oder da hatten wir nicht wirklich viel dazu in unserem Kriminologieseminar. Und wenn ich das umstrukturieren dürfte, würde ich wahrscheinlich in so eine Richtung mehr gehen, das ein bisschen praxisorientierter zu machen und ja.
Ja, interessanter Ansatz. Also ähnliche Stimmen hört man zu diesem Thema ja häufig, nachvollziehbarerweise. Es gibt dann aber natürlich auch immer die andere Seite, die auch aus durchaus nachvollziehbaren Gründen da auch anders argumentiert. Aber lassen wir das mal so stehen. Wir nehmen das mal mit. Wir sammeln mal.
Wir sammeln mal und dann gucken wir mal, wer das nimmt. Weil ich auch, ich erwarte eigentlich, dass die Lücke eh gefüllt wird, ne? Voraussichtlich ja nicht in Hamburg, so, aber ich meine, es gibt, ne, irgendwie genug, die irgendwie Kriminologie betreiben in Deutschland, ne? Es gibt ja jetzt einen Regensburg-Studiengang, es gibt irgendwas in Brandenburg, ne? Bochum ist auch irgendwie mal mit vorn dabei, so, die Feldes-NachfolgerInnen und so. Von daher, irgendwas wird kommen.
Ja, das stimmt. Und es gibt in jedem Fall ja genug Menschen, die Kriminologie studieren möchten. Das heißt, die Nachfrage ist ja wirklich so hoch wie noch nie, glaube ich, jetzt auch in dem Hamburger Studiengang zuletzt gewesen. Und wenn wir sehen, wie viele Zuschriften wir allein zu diesem Thema bekommen.
Und ich glaube, es gibt auch genug Leute, die einen Bedarf an studierten Kriminologinnen haben. So, es ist jetzt nicht so, als würde man keinen Job damit finden. Also meine Erfahrung, wobei ich eigentlich direkt nach dem Studium hier angefangen ist, aber so meine Erfahrung mit der Jobsuche von Freundinnen und so.
Ja, wobei es da auch durchaus unterschiedliche Erfahrungen gibt. Aber machen wir mal schnell weiter mit der nächsten Frage. Gibt es für dich jemanden in der Kriminologie, also in der Geschichte der Kriminologie oder gerne auch aktuell, zu dem du irgendwie aufschaust oder der oder die dich sehr geprägt hat oder eine Person, die du irgendwie cool findest?
Gott, nee, auch gar nicht. Ist richtig schlimm. Also ich.
Nee, hast du nicht so einen Fan-Moment mit irgendwem? Bist du nicht so ein Fan von irgendeinem Kriminologen, von Merton oder so?
Ach nee, tatsächlich. Also vielleicht liegt das auch so ein bisschen daran, dass ich jetzt auch mehr polizeiwissenschaftlich unterwegs bin und wir da nicht so wirklich viel hatten während dem Studium, ne, so, und ich dann auch nicht so ganz in der kriminologischen Theorie viel unterwegs bin. Also, wer natürlich polizeiwissenschaftlich eine totale Ikone ist, ist Weisbird, der ja wirklich Forschung für die Polizei total vorangetrieben hat, ne? Irgendwie mit seinem Hotspot Policing und so weiter. Und Gott, ich müsste es jetzt nachgucken, aber wer mich auch total beeindruckt hat, war dieses Jahr auf der Eurocrim auch so ein, letzten Endes irgendein Old Dude, so ähnlich wie Weisbird. Ich müsste den Namen gleich mal nachgucken, damit das nicht so peinlich ist. Der war halt auch irgendwie einfach, also statt so ein total, also einen Vortrag zu halten, hat er sich einfach hingestellt und hat eine halbe Stunde aus seiner langjährigen Erfahrung zu Forschung innerhalb der Polizei berichtet und hat da so ein Resümee gezogen, wie man eigentlich, ne, gut Forschung in die Polizei reinbringt und was aber auch so die Hürden sind und was er da so gelernt hat über die Polizeiarbeit. Und das sind Leute, die ich schon auch beeindruckend finde, einfach weil ich es total spannend finde, erstens, wie die auch den Weg bereitet haben und irgendwie, ne, Evidence-Based Policing einfach vorangetrieben haben. Natürlich, ne, ist Sherman da auch irgendwie immer ganz vorne mit dabei mit seinem Evidence-Based Policing-Ansatz und die Polizeiansätze. Sie ziehen sich gerade so ein bisschen wieder rein. Und die einfach halt auch den Weg bereitet haben, aber auch ganz viel Frustrationstoleranz irgendwie haben mussten, um so eine Organisation wie die Polizei einfach zu öffnen und, ne, irgendwie bestimmt auch immer wieder auf Widerstände getroffen sind, immer wieder die gleichen auch irgendwie. Und das durchzuhalten und das trotzdem voranzutreiben und dann irgendwie dann nach Jahrzehnten zurückzublicken und zu sagen, okay, krass, ich habe doch irgendwie was erreicht und es ist jetzt doch anders als irgendwie noch, als ich angefangen habe. Das war einfach spannend zu sehen.
Das glaube ich. Ich finde auch immer diese Pioniere irgendwie besonders spannend. Ja, aber gibt es für dich eine Lieblingskriminalitätstheorie? Hast du eine?
Nee, tatsächlich auch nicht. Ich finde, sie haben alle irgendwie ja ihre Daseinsberechtigung und ich würde auch mal sagen, so eine per se greift irgendwie auch immer zu kurz. Also ich bin jetzt auch nicht so ein Fan von so Generaltheorien. Von daher glaube ich, dass, womit wir gerade viel zu tun haben, das ist einfach viel so in die Richtung Procedural Justice und so und Sachen, die gerade auch, also die jetzt nicht neu sind, aber wo auch noch viel Theorieentwicklung gerade betrieben wird. Aber prinzipiell würde ich, also finde ich, geht es keine besser oder schlechter aus.
Ja, es gibt ja Menschen, die da die Flagge auch sehr hoch halten, ohne zu sagen, dass jetzt eine Theorie die einzig wahre ist, aber zumindest zu sagen, die eine ist vielleicht die, die dem Ganzen am nächsten kommt, aber ich habe sowas jetzt persönlich auch nicht.
Naja, irgendwer muss die Theoriearbeit ja auch leisten und eine Theorie speziell weiterentwickeln, so, damit der Rest davon profitieren kann. Von daher, no shade, so in diese Richtung, aber.
Stimmt. So. Liebe Judith, jetzt nach einer Viertelstunde gehen wir endlich mal ans Eingemachte, weil ich glaube, jetzt haben wir so über dich gesprochen und auch über die Kriminologie so allgemein, aber ich glaube, was die Menschen ganz besonders interessiert, ist dein Job. Was genau machst du hier bei der Kriminologischen Forschungsstelle der Polizei Hamburg? Ganz genau.
Genau, also ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin in der kriminologischen Forschungsstelle hier. Vielleicht so kurz zum Background der Forschungsstelle. Die ist 89 gegründet worden. Das heißt, die ist jetzt schon 34 Jahre alt, so alt wie ich tatsächlich.
Hätte ich gar nicht gedacht.
Ja, ne, das ist die zweitälteste kriminologische Forschungsstelle in Deutschland. Die Bayern waren noch mal ein bisschen früher dran, aber die Bayern sind ja auch, haben ja auch immer den Anspruch, also die haben alles im Portfolio, was man bieten kann. Aber dann quasi war in Hamburg, also mit der Gründung des LKAs, wurde dann auch eine Forschungsstelle da mitgegründet. Von daher hatte die Forschungsstelle schon 30-jähriges Jubiläum. Also meine Chefin ist Soziologin, dann unsere langjährigste Mitarbeiterin, die hier schon seit Anfang der Forschungsstelle ist, ist auch Soziologin. Ich bin jetzt als Kriminologin relativ neu dabei. Wir haben auch noch, wobei ich auch schon seit 7 Jahren hier bin, was
So
absolut
neu.
verrückt ist. Wir haben jetzt auch noch eine weitere Kriminologin als Mitarbeiterin. Von daher ist mein Job schon ein sehr wissenschaftlicher per se. Also ich bin schon in so einem wissenschaftlichen Kontext irgendwie eingebettet, aber wir sind Teil als For also die Forschungsstelle ist Teil des Lage- und Analysezentrums. Das ist im LKA-Fachstab angesiedelt. Das ist jetzt so ein bisschen Behördensprech, aber um das jetzt nochmal zu erklären, der
Okay.
Fachstab ist quasi ein Bereich, der explizit Führungsunterstützung macht. So, ne? Also was halt hier viel anfällt, sind zum Beispiel, ne, irgendwie Vorbereitungen für Termine, für Gremiensitzungen und so weiter. Wenn irgendwelche Anfragen, Presse, parlamentarische Anfragen oder so kommen, läuft das hier auf. Wenn wir Stellungnahmen oder Gutachten zu irgendwas schreiben sollen, läuft das hier auf. Genau, von daher ist viel Führungsunterstützung auch immer Teil meiner Arbeit, aber wir machen auch Forschungsprojekte tatsächlich. Als ich angefangen habe, gab es eins zu Predictive Policing quasi, da haben wir Grundlagenforschung gemacht zu diesen Prognosesoftwaren, die irgendwie seit 2015 so ein bisschen auf dem Markt rumgewabert sind. Und Hamburg hatte sich damals entschieden, keine Software zu kaufen oder selber zu entwickeln, sondern Grundlagenforschung zu machen. wo man dann zusammenfassend schon auch sagen kann, und das hat dann auch die Erfahrung in anderen Ländern gezeigt, wo man Software ausprobiert hat, so wenn jemand irgendwie eine einfache Lösung für ein hochkomplexes Problem verkauft, dann ist es oft doch nicht so leicht, wie man denkt. Von daher, das war damals das erste Forschungsprojekt, in dem ich dann tätig war, und seitdem mache ich hauptsächlich die Koordination und die Auswertung, also dieser bundesweiten Bevölkerungsbefragung zu Sicherheit und Kriminalität in Deutschland, und da mache ich den Part für Hamburg.
Kannst du vielleicht noch einmal ganz kurz für all diejenigen, die jetzt nicht so tief in der Materie drinstecken, erklären, wie sowas ganz genau aussieht? Also zum Beispiel diese Befragung. Was genau macht ihr da und was genau ist euer Job?
Ja, letzten Endes ist da unser Job alles von Planung der Befragung, Fragebogenentwicklung, ne, Methodenauswahl. Das ist jetzt eine kombinierte Papierfragebogen- und Online-Fragebogen befragen. Das heißt, die Leute kriegen einen Brief und können sich aussuchen, ob sie online oder auf Papier teilnehmen. Sich das zu überlegen, methodisch, ne, dann eben auch zu überlegen, okay, ne, wen schreibt man an? Das ist jetzt eine repräsentative Stichprobe. In Hamburg werden da ein bisschen über 20.000 Personen zufällig aus dem Melderegister gezogen und angeschrieben und dann um Teilnahme gebeten. Das muss aber alles auch mit dem BKA und anderen Länderpolizeien koordiniert werden, weil, ne, eigentlich ist das eine bundesweite Befragung, oder es ist eine bundesweite Befragung, nicht eigentlich. Hamburg befragt nur besonders viele Leute, damit für Hamburg aussagekräftige Ergebnisse irgendwie vorliegen. Andere Bundesländer stocken quasi auch ihre Landesstichprobe auf. Von daher ist das eben viel Befragungsplanung. Und wenn dann die Daten aber auch mal vorliegen, dann geht es halt eben auch an die statistische Auswertung und Berichtsfertigung.
Was sind dann so Fragen in diesem Fragebogen, die den Leuten dann gestellt werden?
Genau, es sind Fragen, also eine Befragung zu Sicherheit und Kriminalität. Das heißt, es geht einmal um die Wahrnehmung von Sicherheit, also Sicherheitsgefühl, Wahrnehmung der eigenen Wohngegend, wie sicher fühlt man sich in bestimmten Kontexten, tagsüber und nachts, welche Maßnahmen ergreift man zum Beispiel, um sich vor Kriminalität zu schützen, wie viel Sorge hat man vor verschiedenen Delikten. Gefragt wird auch zur Wahrnehmung der Polizei tatsächlich, ne? Also einmal Wahrnehmung der Polizei im Allgemeinen, aber auch wenn man Kontakt zur Polizei hatte, wie man den Kontakt zur Polizei bewertet und so ein bisschen Hintergrundinformationen dazu. Und dann natürlich auch nochmal ein großer Block zum Thema eigene Opferwerdung, weil es auch darum geht, ergänzend zur polizeilichen Kriminalstatistik eine weitere Datenquelle zu haben, um das tatsächliche Ausmaß an Opferwerdungen in der Bevölkerung abschätzen zu können, weil viele Straftaten werden ja gar nicht der Polizei gemeldet. Das heißt, es gibt in vielen Bereichen ein großes Dunkelfeld, und um das besser abschätzen zu können, gibt es dann auch noch einen großen Teil zu Opferwerdung und Anzeigeverhalten und noch ein paar weiteren Hintergrundinformationen dazu.
Ja, und wir finden das natürlich super. Marie und ich sind ja bei der Recherche unserer Folgen immer wieder auf solche Daten angewiesen. Deswegen, ja, wir finden es toll und sind große Fans. Eine Frage ist mir gerade noch eingefallen. Warte ganz kurz. Ja, genau. Kannst du sagen, ob sozusagen eure Daten, also die Daten, die ihr erhebt und dann ja auch zur Verfügung stellt, ob das auch in irgendeiner Form direkten Einfluss auf die Praxis nimmt? Also arbeitet die Polizei zum Beispiel damit? Hast du da irgendwie Beispiele für?
Also in der Hoffnung natürlich immer. Es ist jetzt also an unserer SCIT-Befragung, so heißt das, Sicherheit und Kriminalität in Deutschland, abgekürzt als SCIT, deswegen sollte ich das jetzt öfter noch verwenden, weiß jeder, was gemeint ist. Es ist gerade noch nicht so super konkret festzumachen, weil das ist eine Befragung, die regelmäßig alle 2 Jahre durchgeführt wird, und wir werten gerade noch die Daten der ersten Befragungswelle auf, weil es so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten irgendwie gab. Und je öfter diese Befragung wiederholt wird, desto relevanter werden dann auch die Erkenntnisse, die man daraus zieht. Wir versuchen auch in Zukunft das kleinräumiger hinzubekommen, weil oft braucht man für konkrete Ansätze irgendwie schon kleinräumigere Informationen. Das heißt, wir versuchen das für verschiedene, also auf Ortsteilebene irgendwie zumindest Einstellungssachen, sowas wie Kriminalitätsfurcht oder Bewertung der Polizei irgendwie kleinräumig zu erfassen und daraus dann schon irgendwie konkrete Handlungsansätze zu generieren. Da, wo man vielleicht auch zum ganz konkret nochmal werden kann, ist, was ja jetzt viel auch immer mal wieder irgendwie durch die Medien und die politische Befassung ging, ist einfach auch das Sicherheitsgefühl der Frauen im öffentlichen Raum. Was einfach viele Leute gerade bewegt. Und da dann auch so ein bisschen zu unterstützen im Sinne von, ja, okay, woher kommt das aber eigentlich, ne? Also, und da hat man dann, man hat dann erstmal nur eine Zahl, ne? Man hat erstmal nur, okay, Frauen fühlen sich irgendwie, haben doppelt so häufig Angst, oder es haben doppelt so viele Frauen nachts draußen alleine Angst wie Männer. Und das ist dann erstmal eine Zahl und die startet dann aber eine Diskussion darüber, woran liegt das eigentlich und was kann man da machen. Und diese Diskussion kann man dann halt auch wieder wissenschaftlich einordnen und, ne, kontextualisieren, woran liegt es eigentlich und was kann man machen. Ob das dann tatsächlich so umgesetzt wird, wie man das selber möchte, weiß ich nicht. Aber zumindest startet man mal irgendwie eine Diskussion über Dinge auf einer wissenschaftlichen Basis.
Ja, genau. Also ich meine, letzten Endes versuchen wir ja alle irgendwie unseren Beitrag zu leisten. Und ich finde, das, was ihr macht, also die Grundlage, die ihr legt, genau dafür, das ist doch an der Stelle dann vielleicht auch alles, was man erstmal machen kann von wissenschaftlicher Seite. Und dann ist es eben ja auch ein Stück weit die Verantwortung der Praxis, dann ja auch Strategien daraus abzuleiten und so weiter.
Genau, also bei dem Projekt davor, wo es um diese Einbruchssoftware ging, da war es tatsächlich viel konkreter. Da haben wir aber auch viel näher am polizeilichen Bedarf erstmal gearbeitet. Da war eben dann die Erkenntnis, dass man nicht in Software investiert, hat aber stattdessen ganz viel an polizeilichen Routinen, was so die Datenerfassung angeht und Auswerte, also die Professionalisierung von Lageanalyse und so gearbeitet, hat ein neues Berufsbild entwickelt, das jetzt auch bundesweit unterrichtet wird. Das haben dann alles nicht mehr wir gemacht, aber unsere Forschung hat quasi Ansatzpunkte zur Verbesserung polizeilicher Arbeitsweisen geliefert, die dann aufgegriffen worden sind und seitdem wird daran gearbeitet, das zu verbessern. Von daher, da war es schon ziemlich deutlich konkreter. Jetzt bei dieser Bevölkerungsbefragung muss sich das erst noch etablieren, aber trotzdem ist es erstmal schon gut, dass man irgendwie einen standardisierten Kommunikationskanal hat und halt auch repräsentative Aussagen, um einschätzen zu können, wie ist eigentlich wirklich die Meinung in der Bevölkerung zu bestimmten Dingen, damit man eben nicht auf reißerische Schlagzeilen in den Medien oder besonders laute Stimmen für oder gegen irgendwas angewiesen ist, sondern wirklich auch ein verlässliches Bild hat, wie ist eigentlich die Stimmung in der Bevölkerung dazu.
Naja, also ich weiß ja aus sehr sicherer Quelle, dass man an einigen Stellen durchaus auf eure Daten wartet, weil man eben damit arbeiten möchte. Für mich persönlich so als Forscherin war das immer so eine Idealvorstellung, nicht nur zu forschen um des Forschens Willens, ne, irgendwie um Daten zu erheben, einfach nur um sie zu haben, sondern schon, dass es dann auch ein Stück weit irgendwie weiterarbeitet danach, also dass auch die Praxis damit irgendwie was anfangen kann und dass man zumindest so einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, auch Dinge vielleicht weiterzuentwickeln oder zu verbessern, wie auch immer. Aber das sehen ja auch Forschende durchaus unterschiedlich, ne? Also auch Grundlagenforschung hat ja völlig seine Daseinsberechtigung. Aber zumindest für mich war immer so eine Art Praxisrelevanz schon auch nochmal so ein Faktor, über den ich zumindest auch nachdenke.
Das ist halt auch der Vorteil an so einer polizeiinternen Forschungsstelle. Dass man einfach auch nahe dran ist an den Abläufen und auch immer wieder Impulse setzen kann, die auch tatsächlich gehört werden. Ob sie dann immer exakt so umgesetzt werden, also das klappt halt auch oft nicht und das hat oft auch andere Gründe und man ist einfach auch in eine bestimmte Historie und in bestimmte Strukturen eingearbeitet und in bestimmten Sachen braucht einfach auch Kulturwandel Zeit und so. Das wird halt auch nicht von heute auf morgen geändert, nur weil die Forschung auf einmal sagt, das muss jetzt aber so läuft es halt. Das wäre utopisch, davon auszugehen, dass es so läuft.
Ja, klar.
Aber trotzdem kann man irgendwie mitgestalten. Und ich finde das schon auch irgendwie befriedigender als einfach nur die reine Forschung, wo man dann nicht mehr weiß, was genau passiert eigentlich damit.
Oder liest das letztlich überhaupt irgendwer, außer so ein paar Fachidioten? Das ist ja auch immer so ein bisschen die Frage. Ja, genau. Aber wie muss man sich denn so einen Arbeitsalltag von dir vorstellen? Also du kommst morgens ins Büro. Was machst du als erstes?
Oh Gott. Es gibt Leute, die checken als erstes den Kantinen-Speiseplan. So, dazu gehöre ich aber tatsächlich nicht. Aber ich komme aber immer relativ spät ins Büro. Ich bin nicht so der Morgenmensch. Von daher läuft meistens schon ganz viel, wenn ich ankomme. Und dann muss ich erstmal natürlich, wie die meisten, Mails lesen, gucken, was gerade so Akutes ansteht, ob es irgendwelche Anfragen gibt, die irgendwie beantwortet werden müssen, wo ich irgendwie selbstständig das mache oder zuarbeite, je nachdem, ob es komplett mein Themenbereich ist oder nicht. Oder ob es sonst irgendwie Dringlichkeiten gibt. Dann natürlich auch immer unsere Besprechungsroutinen. Und ansonsten mache ich, je nachdem, was halt gerade so ansteht, entweder habe ich irgendwie Mails zur weiteren Befragungsplanung irgendwie mit dem BKA, wo ich mir dann überlegen muss, ah, okay, wollen wir das, also wenn es dann um Entscheidungen geht, wollen wir irgendwie den Fragebogen so oder so abändern? Das heißt, diese ganzen Befragungsplanungssachen, das ist viel Mailsarbeiten. Und wenn ich wirklich viel Glück habe, dann komme ich auch den Tag über gut dazu, selber zu rechnen und unsere Befragung auszuwerten und quasi Berichte zu schreiben, was eigentlich meine Arbeit ist. Also wo ich immer sage, das ist meine eigentliche Arbeit. Natürlich ist der Rest auch meine Arbeit, aber dabei fühle ich mich natürlich irgendwie am wohlsten. So.
Dazu muss man aber sagen, dass als ich gerade kam, du ganz, ganz fleißig gerechnet hast. Was das war.
Das stimmt, ja. Ich habe dich ja noch 5 Minuten warten lassen, nur um noch mal einen Abschnitt fertig zu programmieren. Ja.
Sie hat nur so getan, weil sie wusste, dass ich kam, hat sie sich dann eine Tabelle hingeschrieben mit ganz, ganz vielen Zahlen, sodass ich total beeindruckt bin.
Naja, aber das ist vielleicht, deswegen war auch die Antwort gerade so ein bisschen leidig, weil ich hatte mir heute dann jetzt irgendwie gefühlt eine halbe Stunde irgendwie gestohlen, in der ich so ein bisschen meine Berechnung weiter programmieren konnte. Und dann musste ich da die letzten 5 Minuten jetzt nochmal kurz durchziehen, um nicht ganz, so.
Ja, jetzt tut es mir fast leid, dass ich dich dann so bei deiner Lieblingsarbeit gestört habe. Nee, aber das ist dann was, das machst du dann auch wirklich gerne, ne? Mit diesen Zahlen und mit dem Programmieren und dem Rechnen.
Ja, da geht schon mein kleines Nerdherz so ein bisschen mit auf. Also Statistik ist schon wirklich mein Ding. Ich finde, also qualitative Forschung, ich finde das total spannend und ich bin auch überzeugt, dass das, wenn man das richtig gut macht, ist das eigentlich viel schwieriger als quantitative Forschung. So, aber ich bin schon ein kleiner Statistik-Nerd.
Ja, du hättest jetzt auch nichts anderes sagen dürfen. Qualitative Forschung ist totaler Scheiß.
Mit dir will ich mich nicht streiten, das stimmt. Nein, das ist tatsächlich so, also prinzipiell liegt halt einfach dieses Deduktive meiner Arbeitsweise mehr, sich vorher einen Plan zu machen, schon wissen, wo man hin will und dann irgendwie zu überlegen, wie kann ich mich dem jetzt am besten nähern, ist irgendwie was, das liegt mir mehr als dieses total ergebnisoffen erstmal ins Feld gehen und gucken, was passiert. Ich merke, da fühle ich mich nicht so wohl mit oder da, also was ist, da fühle ich mich nicht so wohl mit, da habe ich immer so ein, schon im Ansatz so ein Gefühl der Überforderung, so nach dem Motto, aber was soll das denn? Also, was brauche ich denn? Und eigentlich wahrscheinlich bräuchte ich gar nicht. So, ich.
Lass das Wissen einfach auf dich zukommen. Es klingt jetzt fast ein bisschen esoterisch.
Ja, go with the flow. So, nein. Also, so, und das ist ja, es steckt ja trotzdem noch viel, viel mehr dahinter. Aber ich bin immer jemand, ich mache mir immer erst einen Plan und gehe dann los. So, und muss mich deswegen, wenn, also bei qualitativen Sachen öfter mal daran erinnern, dass das jetzt vielleicht nicht unbedingt meinem Naturell entspricht, aber deswegen ja nicht falsch ist.
Ja, das verstehe ich. Also, meinem Naturell entspricht dieses Qualitative ja sehr, weil ja, ich stehe teilweise morgens auf und weiß nicht, wo ich hingehe und lasse den Tag einfach so auf mich zukommen. naja, genau, was haben wir noch? Genau, was sind so Dinge, die Menschen an deinem Beruf oft falsch verstehen? Also, wenn du so auf einer Party bist und jemanden neu kennenlernst und kurz erzählst, was du so machst, was sind die Dinge, von denen Menschen irgendwie ein völlig falsches Bild haben?
Ja, bei Partygesprächen versuche ich tatsächlich immer zu vermeiden, zu sagen, wo ich arbeite und dass ich irgendwie Kriminologie studiert habe oder Kriminologin bin. Das war schon im Studium so und das war schon während dem Politikwissenschaftsstudium so, weil das ist immer was, Politik und auch Kriminalität, da hat immer jeder eine Meinung zu. Und das sind dann auch oft Meinungen, das gerade bei so Partygesprächen und das, du sagst es, aber es ist nicht so unüblich. Die Leute wollen das dann irgendwie diskutieren und man denkt sich eigentlich so, okay, nee, ich bin hier jetzt zum Feiern und habe jetzt irgendwie keinen Bock mit dir irgendwie was zu kriminologischen Theorien oder den Hintergründen von Kriminalität zu erklären so und auch gar nicht erst recht nicht irgendwelche Annahmen von dir jetzt hier großartig zu versuchen zu widerlegen oder da in irgendein Streitgespräch oder in Diskussion zu kommen. Deswegen hatte ich mir eine Zeit lang angewöhnt, immer wenn mich jemand gefragt hat, was ich studiere oder was ich mache, zu sagen, ich studiere Bibliothekswissenschaften und ich bin Bibliothekarin, weil das ist so ein Beruf oder so ein Studiengang, da hat nie jemand nachgefragt, was das ist. Da hat jeder sofort eine Vorstellung davon und keiner hat dann gesagt, oh, okay, was willst du damit mal werden? Was willst du damit mal machen? Gerade im Studium ist es ja auch so, dass man sich mal so denkt, ich weiß noch nicht so genau, was ich damit mal werden will oder kann, so. Und von daher vermeide ich das in so Partygesprächen tatsächlich oft.
Ja, das ist interessant mit den Bibliothekswissenschaften, weil wir haben uns im Podcast auch schon mal darüber Gedanken gemacht, was man sagen könnte, damit niemand mehr nachfragt. Und Da sind wir, glaube ich, auch sogar auf Bibliothekswissenschaften gekommen. Ich weiß gerade gar nicht mehr so ganz genau. Ich hatte auf jeden Fall die Story erzählt, wie ich mal im Escape Room war und der Frau ist irgendwie alles aus dem Gesicht gefallen am Ende, als sie mich fragte, was ich beruflich mache und ich ihr dann gesagt habe, ich bin Kriminologin und sie so, Und dann konnten sie diese popligen Rätsel hier nicht lösen.
Ja, genau. Die meisten denken natürlich an diese Profiling-Sachen und dann, deswegen kann ich auch immer, ich sage gar nicht immer nur, ich bin Kriminologin, sondern ich führe dann immer aus, wenn ich jemandem sage, okay, ich bin Kriminologin, das ist eine Sozialwissenschaft, die sich mit dem Phänomen Kriminalität in der Gesellschaft beschäftigt. Ich bin keine Profilerin, so.
Ja, und genau das macht es ja dann am Ende so nervig, dass man eben nicht einfach sagen kann, ich bin Sekretärin oder ich bin Lehrerin, sondern dass man immer ausführen muss, ich bin Kriminologin, aber das und das und das und das mache ich alles nicht.
Ja, und die Leute sind dann immer so latent enttäuscht.
Ja, genau, ich glaube, das ist das Ding, ne? Sie sind halt erstmal ja durchaus interessiert, aber dann am Ende eben irgendwie enttäuscht, weil so.
Doch nicht so spannend, ja.
Ja, irgendwie, so ist es dann halt, ne? Aber apropos interessierte Nachfragen. Mich würde jetzt noch interessieren, warum hast du dich nach deinem Studium ausgerechnet hier bei der Forschungsstelle beworben? Beziehungsweise, wie es jetzt vielleicht manch anderer formulieren würde, wie hast du diesen geilen Job damals bekommen?
Ich bin hier hängen geblieben,
Absolut.
tatsächlich. Ich,
Geilen Job.
genau, ich hatte, ich war hier erst im Praktikum, tatsächlich. Und zu dem Praktikum bin ich tatsächlich gekommen, weil ein Polizist, der hier eine Zeit lang gearbeitet hat, saß bei mir im Statistiktutorium. Ich war nämlich dann während meinem Master hier in Hamburg Statistiktutorin und hat mich dann gefragt, ob ich im Praktikum zu ihnen kommen möchte, weil die hatten sich damals an der ersten Welle vom deutschen Viktimisierungssurvey, das war quasi die Bevölkerungsbefragung, die das BKA quasi alleine durchgeführt hat 2012, hatten die sich insofern beteiligt, dass sie die Polizei Hamburg dann die Daten hatte. Und hatte gefragt, ob ich dann im Praktikum erstmal unterstützen möchte, die Daten auszuwerten. Und dann habe ich natürlich ja gesagt, weil coole Sache. Und habe dann meine Masterarbeit hier noch geschrieben
Zu welchem Thema?
zum Thema, oh, wie man also die polizeiliche Kriminalstatistik und so befragungsbasierte Dunkelfeldstatistiken vergleichen kann oder auch nicht vergleichen kann. Und bin dann darüber so ein bisschen hängen geblieben, weil als ich dann fertig war mit dem Studium, wurde kurz darauf für dieses Projekt zum Thema Einbruchskriminalität eine Stelle ausgeschrieben. Und ich hatte dann das Glück, weil das irgendwie eine halbe befristete Stelle war, dass sich zu dem Zeitpunkt niemand Geileres als ich auf die Stelle beworben hatte.
Quatsch, wer ist denn bitte geiler als du?
Naja, Leute mit Arbeitserfahrung zum Beispiel, so, ne? Irgendwie, die schon länger im Feld sind und irgendwie. Also ich weiß jetzt auch nicht, wer sich so beworben hat, aber
Und wie geil die waren.
ich weiß noch, dass ne, ich damals schon besorgt war, ne, ob ich diese Stelle dann kriege, auch wenn ich die Leute natürlich kannte, aber es war einfach totale Glückssache, dass ich gerade fertig wurde, als diese Stelle für das Projekt ausgeschrieben werden konnte. Und dann hat es halt geklappt und dann war ich hier erstmal befristet angestellt und dann kam diese regelhafte neue Daueraufgabe dazu mit dieser Bevölkerungsbefragung, die jetzt alle 2 Jahre ist. Und darüber wurde ich dann auch entfristet, weil ich da ja auch schon zu dem Thema hier vorher während meinem Studium ja mitgeholfen hatte und meine Masterarbeit geschrieben hatte und da einfach also schon Expertise mitbrachte.
Ja, so kann es dann eben manchmal gehen, ne? Aber ich weiß noch, dass du ja auch schon bei uns im Studiengang immer so der Statistik-Nerd warst. Also von daher passt das doch ganz gut, dann hat sich das doch gut gefunden. Ja, jetzt zum Abschluss. Gibt es noch irgendwas, worüber du gerne noch sprechen möchtest? Also irgendwas über deinen Beruf oder jetzt vielleicht für angehende Kriminologinnen, irgendwas, was dir vielleicht noch wichtig wäre?
Angehende Kriminologin, ach Gott, da sagst du was. Ich glaube, was man angehenden Kriminologinnen immer mitgeben sollte, ist einfach, sich eine Nische zu suchen. Irgendwie ein Forschungsfeld, das sie wirklich interessiert oder auch wenn es nicht Forschung ist, aber an Themenbereichen, Arbeitsfeld zu suchen, weil ich finde, die Kriminologie ist manchmal auch ein bisschen, also unspezifisch, ne? Man kann super viel damit machen, je nachdem, in welchen Bereich man sich spezialisiert. Wahrscheinlich wird man das in deinen Podcasts auch irgendwie noch mitkriegen, was die Leute da alles irgendwie unterschiedlichstes irgendwie dann draus gemacht haben. Das ist irgendwie nicht so, wie wenn man Medizin studiert und dann weiß man, man wird Arzt oder Ärztin, ne, so. Sondern das ist was, wenn man da irgendwie ein Interesse dran hat, dann findet man, glaube ich, auch irgendeinen Bereich, für den also in dem man sich dann wirklich spezialisieren kann. Von daher würde ich einfach allen nur mitgeben, sich irgendwas zu suchen, wo man einfach wirklich auch Bock drauf hat und wahrscheinlich auch zu versuchen, auch während dem Studium schon irgendwie Praxiserfahrung zu sammeln, ne? Irgendwie einen Job in dem Bereich oder ein Praktika, auch längere in dem Bereich, ne? So, und dann ergeben sich auch einfach ganz viele Sachen. Dann ist die Jobsuche auch irgendwie nicht so scary, wenn man irgendwie schon weiß, wie kann das eigentlich aussehen, in welche Richtung könnte das eigentlich gehen?
Ja, das ist doch ein super Tipp. Und ich habe jetzt zum Abschied noch eine lustige Frage für dich.
Ich fühle mich unter Druck gesetzt, aber ja.
So, du musst jetzt auch lustig antworten, denn wir wollen, dass hier gelacht wird.
Okay, gut. Ich habe nichts, so, kein eingespieltes Lachen dabei. Ich hoffe, du hast dann eins auf deinem Rechner parat. Ah ja, okay, auch gut. Ich dachte, es lachen dann so 10 Leute oder weißt du, so wie in diesen alten Sitcoms.
Kann ich dir einspielen, wenn du willst?
Ja,
Okay.
bitte. Sicherheitshalber mach das.
Klar, also wenn du drauf bestehst, mache ich dir das auf jeden Fall. Also, pass auf, die Frage lautet: Welches Tier im Tierreich ist das kriminellste? Also, welchem Tier würdest du am ehesten zutrauen, dass es einfach super kriminell ist?
Dass es super kriminell ist. Boah, ich weiß gar nicht, ob das mit meinem Kriminalitätsverständnis einhergeht, weil letzten Endes ist Kriminalität ja immer was Konstruiertes und wer sagt, was kriminell ist und was nicht?
Hä? Na du jetzt.
Ja, ich jetzt in diesem Moment. Deswegen frage ich mich, wen ich jetzt hier eigentlich gerade so labeln
Ja,
will.
label mal. Du darfst.
Oh Gott, jetzt brauche ich jetzt. Und jetzt muss das auch noch eine lustige Antwort sein. Siehst du, das
Nein.
meine ich mit, du hast mich unter Druck gesetzt. Und der Mensch zu sagen, ist jetzt natürlich auch irgendwie so ein bisschen banal.
Das wäre richtig, aber nicht lustig.
Es wäre richtig, aber nicht lustig. Genau, das ist auch so ein Downer, ne?
Das ist
Ich habe gerade ernsthaft überlegt, ob ich Capybaras sage, einfach weil die so unerlaubt niedlich sind, dass das eigentlich verboten gehört.
Stimmt, und vor allem, weil sie auch mit allem davonkommen würden.
Ja. Weil die sind einfach auch, ich meine, die haben ein unglaubliches Netzwerk. So, die sind Friends mit allen anderen Tieren. So,
Ist
ist
das
es.
so?
Ich weiß nicht, es gibt immer diese Bilder, wo die dann einfach so auf irgendwelchen Krokodilen reiten oder so. Weißt du, selbst so die gefährlichsten Tiere trauen sich irgendwie gefühlt nicht an Capybaras ran. So, von daher müssen sie schon ziemlich badass
Hört sich
sein.
immer. Ja, beste Voraussetzung für die organisierte Kriminalität.
Ja,
Sind sie
vielleicht
nervös?
gibt es einfach eine krasse Capybara-Mafia.
So.
Oder vielleicht sind die einfach wirklich so gut, dass selbst das böseste Böse denen nichts anhaben kann, aber damit werden sie auch wieder nicht die
Genau,
kriminellsten.
Gegenteil.
Gehen wir einfach hier mit Honey Badger. Kennst du dieses, oh Gott, dieses witzige YouTube-Video, wo irgend so ein Typ so eine Doku quasi übernarratet und dann quasi über so einen Honey Badger erzählt, der einfach so ein richtiges Badass-Tier ist, der sich die ganze Zeit auch einfach von Skorpionen stechen
Ja,
lässt
das
und
ist ein
von
Honey Badger.
Schlangen beißen lässt. Das ist wie so ein, also nicht wirklich ein Waschbär, aber auch so was, so ein krasseres Tier, so Waschbär-Richtung-mäßig, irgendwie so ein, google mal, wie das auf Deutsch heißt, der Honey Badger. Und der lässt sich dann immer von irgendwie, von Skorpionen stechen und von Schlangen beißen, um dann,
Honigdachs.
ein Honigdachs, siehst du, um dann irgendwie super high zu sein. Und ist irgendwie, und vor dem haben halt auch richtig, also, der ist einfach ein total krasses Tier, das halt einfach auch fightet wie nochmal was. Er sieht Gangster aus, von daher vielleicht ist das jetzt einfach meine Antwort. Ja, ich hoffe, ich weiß jetzt nicht, aus welcher Sitcom du jetzt da die besten Lacher drüber spielst, aber ja.
So, damit sind wir dann jetzt auch am Ende des Interviews angekommen. Wir danken dir ganz, ganz herzlich, dass du uns hier so bereitwillig Auskunft gegeben hast über dich als Person und vor allem auch über dein Berufsfeld. Und ich glaube, das war für sehr, sehr viele Leute ein echt spannender Einblick.
Gerne.
So, ich hoffe, euch hat das Interview genauso viel Spaß gemacht wie mir und euch gefällt das Krim-Talk-Format. Eine kleine redaktionelle Anmerkung noch am Ende, die Judith noch ganz wichtig war, die sie mir nach dem Interview noch geschickt hat, die ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten möchte. Denn auf die Frage zu dem kriminologischen Idol hatte sie noch eine Antwort, die ihr eben ein bisschen später noch eingefallen ist. Und zwar geht es da um zwei Frauen, die die Forschung in der Polizei etabliert haben und sehr nach vorne gebracht haben, nämlich Ingeborg Lege, die hat die Forschungsstelle mit aufgebaut, in der Judith jetzt arbeitet, und Wiebke Steffens, die hat nämlich diese Forschungsstelle in Bayern aufgebaut. Und das waren zwei Namen, die waren ihr nochmal sehr wichtig, dass ich die nochmal erwähne. Deswegen, genau, habe ich das hiermit getan. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode. Wie immer könnt ihr uns gerne kontaktieren mit Fragen und Anmerkungen. Ich leite auch gerne Fragen an Judith zum Beispiel weiter. Ihr könnt uns kontaktieren via Mail an krimschnack@protonmail.com oder auch gerne über die sozialen Medien. Bei Facebook und auch bei Instagram findet ihr uns unter Krimschnack. Und ansonsten freuen wir uns immer, wenn ihr uns eine Bewertung dalasst und uns auch gerne folgt in eurem Podcatcher. Und besonders freuen wir uns, wenn ihr dann auch beim nächsten Mal wieder reinhört. Und bis dahin alles Gute und tschüss.